Hallo und schön, dass du da bist. Mein Name ist Mira und ich liebe Schönes und Gesundes. Mein Herz brennt für ganzheitliche Gesundheit, Faszien-Yoga und leckeres Essen. Hier in diesem Podcast findest du alle 14 Tage neue Inspirationen, Denkanstöße und Fakten für mehr Gesundheit und Glück in deinem Leben. Heute spreche ich mit der lieben Samira. Sie ist meine Freundin und ihr kennt sie wahrscheinlich alle schon von vergangenen Podcast-Folgen. Sie ist auch Psychologin und Expertin für Achtsamkeit und heute spreche ich mit ihr über das Thema oder auch eher gesagt eine Fragestellung, nämlich wie merke ich eigentlich, dass ich eine Therapie brauche, beziehungsweise welche Anzeichen habe ich und brauchen wir nicht eigentlich alle eine Therapie? Damit herzlich willkommen, liebe Samira. Und vielleicht magst du dich ja noch mal ganz kurz vorstellen für all diejenigen, die heute das erste Mal dazu geschaltet haben.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank, liebe Mira. Und hallo an alle, die zuhören. Genau, also Mira hat schon gesagt, ich bin Samira und Psychologin, arbeite in einer psychiatrischen Klinik und in einer Praxis selbstständig und bin genau in der Ausbildung von FAYU mit dabei, wo ich ganz viel zu Achtsamkeit und Meditation und eben unserer Psyche erzähle. Und die Frage, die du ja mitgebracht hast, ist, glaube ich, eine Frage, die ganz viele Menschen gerade auch beschäftigt, weil durch nicht nur die Corona-Situation, sondern generell einfach das ganze schnelllebige Leben, ja, häufig so diese Frage auch kommt, ne? Ab wann darf ich zu einem Therapeuten oder wann ist vielleicht auch gerechtfertigt und muss ich dafür irgendwie besonders schlimm betroffen sein oder so, ne? Und deswegen finde ich sehr gut, dass wir heute darüber sprechen, weil, naja, ich sage jetzt mal so salopp, an für sich kann jeder mal zu einem Therapeuten gehen.
Das glaube ich aber allerdings auch. Jetzt ist es ja so, dass ich natürlich auch von dir über dich auch gelernt habe, dass ganz, ganz viele einprägsame Dinge, die Erfahrungen, die wir so mitbringen in das Leben, was wir jetzt gerade führen, dass es auf jeden Fall beeinträchtigt davon wird, was vor allem in unserer Kindheit so passiert ist, beziehungsweise auch in dem Leben oder in den Jahren, die vergangen sind. Und inwieweit denkst du, hat das einen Einfluss auf unsere Gesundheit oder auch auf die Art und Weise, wie wir jetzt sind oder leben? Ist das groß, weniger oder was macht das?
Also ich bin schon sehr sicher, dass es einen wahnsinnig großen Einfluss hat, weil das natürlich uns ausmacht. Also wir definieren uns ja über das, was in der Vergangenheit passiert ist und können uns dadurch auch vielleicht neu formen oder weiterentwickeln oder auch besser selbst verstehen. Aber wie du auch gesagt hast, so die ersten wichtigen Erfahrungen machen wir eben in der Kindheit und das ist so die Grundbasis für alles andere, was danach kommt. Und entsprechend greift unsere Psyche immer wieder auf das zurück, was wir irgendwann mal erlernt haben. Und wenn sich auch eine gewisse Lernerfahrung häufiger gezeigt hat und sich immer wieder bestätigt hat, dann haben wir das auch noch Jahrzehnte später sozusagen, ne? Diese Grundannahme oder so eine Grundüberzeugung oder manche nennen es Glaubenssätze, dass wir eben danach handeln. Und früher war das vielleicht total funktional für uns gewesen, ja, dass wenn man als Kind irgendwie beispielsweise gelernt hat, wenn ich total gut in der Schule bin, dann bekomme ich ganz viel Anerkennung und Liebe zu Hause. Und das hat sich des Öfteren bestätigt, um jetzt mal so ein Beispiel zu nennen. Dann hat man das als Erwachsener vielleicht auch noch unbewusst. Es ist gar nicht so der bewusste Satz dann im Kopf, wenn ich Leistung mit nach Hause bringe, bekomme ich Liebe als Gegenpart. Aber am Ende ist es das. Ne? Also es ist dann so ein unbewusster Mechanismus oder so ein Modus, der quasi immer noch in uns drin herrscht und der ist irgendwann halt dann nicht mehr funktional, sondern dysfunktional und da entstehen dann quasi Probleme, weil es Anteile von uns sind, die wir halt dann nicht mehr so gut kennen oder vielleicht noch nicht so richtig kennengelernt haben.
Und jetzt sagst du schon in deinem Satz Probleme, da können Probleme entstehen. Mhm. Was sind es denn so für Probleme, die da entstehen, wo man vielleicht auch mal hinschauen sollte, oh, da sollte ich vielleicht irgendwie mal ran, weil also ganz normal ist das vielleicht nicht. Auf der anderen Seite wäre es schon normal. Also
wenn wir jetzt von uns als Mensch oder als Person sprechen, als Individuum, da sind wir wahrscheinlich alle nicht normal, weil normal definiert sich ja dadurch, dass mehr als 50% der Menschheit ähnlich sind und also
der Norm
schwierig,
entsprechen.
Der Norm entsprechen, genau, das ist schwierig. Aber wenn jetzt jeder so bei sich persönlich schaut, kann man eben ganz gut herausfinden, wenn etwas nicht mehr für sich normal läuft, wenn es so alltägliche Dinge sind, die wir nicht mehr so bewältigen können, die wir nicht mehr so im Griff haben, wenn ganz lange eigentlich was ganz gut funktioniert hat, ob es jetzt auf der Arbeit ist oder in der Partnerschaft, und auf einmal merken wir, das läuft irgendwie aus dem Ruder und ich komme damit nicht mehr klar und bin sehr erschöpft, oft krank, komme vielleicht nicht mehr aus dem Bett, habe eine Phase, die sehr schwer ist, ziehe mich sozial zurück, ja, und bin halt irgendwie überfordert oder einfach vielleicht auch sehr stark geängstigt, bin dadurch eingestrengt, habe einen großen Leidensdruck oder auf einmal vielleicht auch solche Zwangsgedanken, ich muss irgendetwas tun, weil sonst passiert etwas Schlimmes, können total irrationale Gedanken sein, aber auch sehr präsent und sehr wahr in dem Moment. Es gibt Menschen, die fangen, also wenn wir jetzt auch mal so schauen, anderen Erkrankungen an, auf einmal Stimmen zu hören. Das können einmalige Sachen sein, das kann sich wiederholen. Da sind wir schon ein bisschen extremer dann auch dabei. Aber so diese Grundanzeichen sind erstmal so dieses, was im Alltag sonst gut funktioniert hat, funktioniert jetzt gerade gar nicht mehr. Und da muss man halt immer hinschauen, weil das kann mal eine Phase sein, aber wenn diese Phase dann wirklich längere Wochen anhält oder sogar Monate, sollte man da ganz schnell dringend sich auch Hilfe holen. Ja.
Wahrscheinlich ist das auch etwas, was das Umfeld auch irgendwie beobachten kann, so schon stärkere Veränderungen. Wenn wir jetzt aber mit einem Lifestyle-Gedanken auch in Richtung Therapie denken, haben wir ja zu Beginn auch schon mal in den Raum gestellt, dass ja prinzipiell jeder eine Therapie nötig hat. Und wenn wir jetzt von gesunden Menschen ausgehen, die auch ja schon sehr bewusst sind und sich auch mit ihrer Gesundheit und mit ihrem Körper beschäftigen, vielleicht auch schon einige Techniken für sich ausprobiert haben, erstmal selbst wirksam etwas zu tun oder aufzuarbeiten oder aufzuschreiben. Das sind ja auch schon mal so die ersten, würde ich sagen, Möglichkeiten, wie man da auch selbst mal dran gehen kann.
Es
gibt ja auch ein paar gute Bücher darüber mittlerweile und auch ein paar Arbeitsbücher, die in den Buchhandlungen verfügbar sind. Wenn man da jetzt merkt, ich habe da schon, ich kann dem Kind einen Namen geben und ich weiß auch schon, das oder jenes könnte gegebenenfalls mich blockieren oder auch krank machen. Wir müssen auch darüber sprechen, dass natürlich die Psyche und auch solche vielleicht einfach totgeschwiegenen Problematiken oder auch Glaubenssätze aus der Kindheit uns langfristig ja auch krank machen können.
Mhm.
Also wenn das jetzt von so einem Lifestyle-Gedanken ausgeht, würdest du sagen, dass man da auch einfach mal einen Psychologen kontaktieren kann? Oder wie läuft sowas ab? Gibt es Psychologen für unterschiedliche Themen oder also wie würde man sowas anfangen, einen Therapeuten zu finden? Oder auch den vielleicht das richtige Thema zu suchen.
Ja, ja, okay, da habe ich gerade zu viel dazu zu sagen. Das ist kurz meinen Kopf sortieren. Vielleicht erst nochmal so ein bisschen zurückspulen. Wenn man das Gefühl hat, man hat ja schon ganz, ganz viel gemacht und man ist ja auch irgendwie schon weiter als irgendwie vor einem Jahr oder vor 10 Jahren und macht ganz, ganz viel Coaching-Techniken oder hat vielleicht sogar auch einen Coach. Und ist da auch irgendwie mit viel Selbstreflexion irgendwie dabei, dann ist es total super. Und ich vergleiche das immer ganz gerne mit so einem Arztbesuch, ne? Also wenn ich irgendwie meine Zähne beispielsweise regelmäßig einfach gut pflege und auch immer Zahnseide benutze und Zwischenzahnbürstchen und Zungenschaber und Ölziehen mache, dann ist es super, weil ich pflege die einfach und ich kümmere mich darum. Aber sobald ich halt irgendwie echt Schmerzen habe und vielleicht dann doch Karies oder halt irgendwie ein Loch im Zahn, dann mache ich das auch nicht selbst. Ja, und dann gehe ich auch nicht unbedingt in dem Moment zu einem Heilpraktiker, der mir halt irgendwie noch mehr Strategien vielleicht gibt oder einem anderen Coach, sondern ich gehe zu jemandem, der sich halt wirklich damit auskennt. Ja, nicht, dass
der
jetzt
bohren
irgendwie
kann.
Der bohren kann und der wirklich richtig tief kommt und wo man dann doch noch mehr an die Ursache der ganzen Problematik rankommt. Oder ähnlich, wenn man halt, ist ja auch sehr stigmatisiert, eben zu einem Therapeuten zu gehen. Wenn ich mir allerdings das Bein gebrochen habe, dann gehe ich auch nicht im Baumarkt und hole mir selbst Gips und mache das zu Hause. Ne? So, also deswegen, sobald man das Gefühl hat, es ist halt einfach ja irgendwie schon lange anhaltend, die Symptome oder auch einfach der Leidensdruck, dann so schnell wie möglich sich einfach Hilfe holen. Und ich finde immer noch, man muss es ganz deutlich herausheben, das ist keine Schwäche, sondern im Gegenteil, das ist eine Stärke, ne, zu einem Therapeuten zu gehen, weil es bedeutet, du willst wirklich was verändern und dir nichts vormachen. Ja. Und wenn man sich dann überlegt, okay, wie finde ich jetzt einen, und dann kommt es leider zu dem Part, wo es jetzt so ein bisschen frustrierend ist, weil durch Corona jetzt auch nochmal verstärkt einfach die Therapieplätze momentan sehr rar sind und man eine sehr lange Wartezeit hat. Und da ja, kann man es nicht so richtig schön reden. Man muss einfach Geduld mitbringen, Therapeuten abtelefonieren und sich einfach auf die Warteliste setzen lassen. Deswegen je früher, desto besser, weil im Akutfall ja, ist es dann noch schwieriger. Und dann kann es halt sein, dass man auch in eine Klinik vielleicht dann noch einfach übergangsweise muss, sich einfach früh darum zu kümmern oder eben, bis es dann soweit ist, Online-Programme in Anspruch zu nehmen. Da gibt es sowas wie Self-OP oder Hello Better. Das sind Online-Therapie-Programme, wo man auch regelmäßig mit Therapeuten Telefonate führt.
Ah, das ist ja auch schon mal eine ganz gute Adresse, um sich zu informieren. Wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen darüber sprechen, wie du das so handhabst. Du arbeitest ja auch in der Praxis und hast ja regelmäßig Patienten vor dir mit diversen Problematiken. Mhm. Die sind ja wahrscheinlich auch sehr divers. Mhm. Wie kann man sich das denn dann so vorstellen? Ist das dann eine Gesprächstherapie oder da gibt es ja auch wahrscheinlich unterschiedliche Methoden, aber mich interessiert jetzt einfach, wie man sich sowas vorstellen kann, dass man so ein bisschen ein Bild hat, auf was man sich da einlässt.
Ja, okay, also in der Klinik arbeite ich nochmal anders als in der Praxis tatsächlich, weil ich in der Praxis ein bisschen freier bin und das ist angelehnt an eine Verhaltenstherapie und schweift immer in das Tiefenpsychologische ab, mhm. weil ich finde, es ist schwierig, das einfach komplett zu trennen. Um da kurz Klärung reinzubringen, also Verhaltenstherapie ist vom Ansatz her oder generell der Grundansatz ist ja, dass wir quasi ein Verhalten haben, Gefühle haben, Gedanken haben und dass die Wahrnehmung in einem dieser Bereiche irgendwie gestört ist oder halt irgendwo dann eine Problematik halt vorliegt. So. Und in der Verhaltenstherapie beschäftigen wir uns mehr damit, was im Hier und Jetzt gerade passiert und wie wir über das Verhalten und Verhaltensintervention, Verhaltensänderung die Gedanken und auch die Gefühle beeinflussen können und sich so quasi eine neue Routine oder eine neue Erfahrung quasi abspeichert. So. Das ist total super und eine sehr erprobte Therapieform, kommt aber auch irgendwann so an seine Grenzen. Wenn man mehr über sich noch herausfinden möchte und auch tiefer in die Psyche einsteigen möchte, was immer aufregend ist und spannend ist und einen sehr, sehr doll auch weiterbringt, dann empfehle ich wirklich auch, da ein bisschen tiefer reinzuschauen. Und da gehen wir mehr in die Tiefenpsychologie und so in die konfrontative Psychotherapie. Das bedeutet, wir machen eine aktive Imaginationsübung, wo der Patient, die Patientin auch liegt, die Augen zu hat und wir eben zu einem gewissen Thema schauen, was ist da in der Psyche abgespeichert, was ist vielleicht irgendwann mal passiert, vielleicht ein Traumata, was sich weitergeschleppt hat. Es können auch transgenerationale Traumata sein, die jetzt gar nicht, also klingt jetzt so ein bisschen esoterisch, aus diesem Leben stammen, sondern aus einem anderen Leben. Das bedeutet eigentlich nur, dass das, was meine Mutter erlebt hat, auch an mich weiter vererbt werden kann. Also nicht nur das, was wir sehen, wird weiter vererbt, sondern auch die Psyche wird weiter vererbt. Und genau, und da wird es eben geschaut dann, dass da Ursachen herausgefunden werden und die aufgelöst werden. Ja.
Hört sich mega spannend an. Also wenn man jetzt bei Samira zum Beispiel einen Termin haben möchte, weil man das alles total sinnvoll findet, was sie da zu berichten hat und herausfinden möchte, ob das vielleicht auch eine Art und Weise ist, wie man mit sich selbst weiterkommt oder auch an sich arbeiten kann, dann verlinke ich das natürlich und werde euch die entsprechenden Hinweise geben, wo, wie, wann ihr auch gegebenenfalls einen Termin direkt bei Samira vereinbaren könnt.
Sehr gerne.
Ja, würde mich sehr freuen. Und ja, wie, vielleicht nochmal so ein bisschen allgemeiner gesprochen, wie nimmst du jetzt gerade durch die aktuelle Situation das Thema Psyche auch wahr? Denkst du persönlich, dass ja diese Einsamkeit, ich nenne es jetzt einfach mal Überbegriff Einsamkeit, die wir alle jetzt im letzten Jahr auch so erlebt haben oder auch dieses Gefühl, nicht mehr ganz frei zu sein, das trifft es, glaube ich, auch im groben Sinne, dass das auch der Auslöser sein könnte für eine stärkere Reaktion, die da schon länger geschlummert hat? Oder empfindest du das auch so, dass gerade in unserem privaten und persönlichen Umfeld auch da Thematiken viel eher hochkommen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, wir sind alle auf so einem Grundlevel erschöpft und haben einfach keine Lust mehr, sind dünnhäutig. Und wenn dann noch zusätzlich zu dieser Erschöpfung, die einfach jetzt schon über ein Jahr andauert, noch weitere Faktoren kommen, ne, wie zum Beispiel jetzt dann zu Hause irgendwelche Konflikte sind oder auf der Arbeit oder vielleicht auch noch dann irgendwie politische Themen oder viele Menschen haben auch so einen Weltschmerz auch immer wieder, die mir begegnen, dass es schon auch ein Auslöser ist, ne? Vielleicht nicht unbedingt nur die Ursache, sondern schon ein Auslöser. Und generell das Gesundheitssystem ist damit ja leider maximal überfordert. Also das, was eigentlich gerade die Menschen brauchen, das kann das Gesundheitssystem gar nicht leisten, weil einfach das Angebot nicht da ist und leider auch nicht erweitert wird. Im Gegenteil, es werden irgendwelche komischen Vorschläge gemacht von irgendwie ganz oben, sowas wie Rasterpsychologie einzuführen, also dass irgendwie alles in Raster nur noch behandelt wird, und das ist eine Katastrophe, ja. Also wir wollen in der Therapie ja auch den Menschen als Individuum sehen und behandeln und nicht noch mehr in Schubladen denken. Und da braucht es leider ganz, ganz viel Veränderung, politisch gesehen und auch von der Sozialisierung her. Eben auch, und das ist das, was wir halt jetzt verändern können, ne? Also wirklich offen über das psychische Wohlbefinden zu sprechen, ne? Und auch eine Frage wie geht's dir, wirklich ernst zu nehmen und vielleicht auch einfach mal zu sagen, hey, ich will wirklich wissen, wie es dir geht, ne? Also nicht nur irgendwie, ja gut, alles ist gut, es ist nie alles gut. so da mehr Bewusstsein für zu schaffen und mehr dran zu arbeiten, mehr in den Kontakt zu gehen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass erst gar nicht solche extremen Einsamkeitsmomente passieren, die trotzdem nicht zu vermeiden sind, na klar. Aber ja, es ist auf jeden Fall eine anstrengende Zeit für die Psyche aller Menschen, auch die, die vorher schon erkrankt waren und auch die, die vorher, ich sag mal, noch funktionsfähig und gesund waren, ja.
Kann ich mir vorstellen. Ich erlebe das nämlich auch in meinem Umfeld, dass ich das sehr stark beobachte, dass da der Bedarf unglaublich wächst oder auch die Fragen sehr zunehmen zu diesem Thema, zu Tipps und Tricks. Ich glaube, was auf jeden Fall viel Hoffnung zulässt, ist, dass die Tage wieder heller werden, dass die Sonne scheint. Das macht wirklich auch einiges mit unserer Psyche. Yeah. Wir haben auch unter bestimmten Auflagen wieder die Möglichkeit, uns gesellig zu treffen in Gruppen. Ich glaube, daran kann man auch schon wieder sehen, wenn wir nämlich ins Gespräch gehen mit unseren engen Freunden, mit Bekannten, die wir lange nicht mehr in live gesehen haben, da entwickeln sich ja natürlich ganz automatisch auch private Gespräche. Lass doch einfach mal zu, dort auch über deine vielleicht ja auch präsenten Themen zu sprechen, das, was dich bedrückt. Das ist vielleicht schon der erste Schritt in die Richtung Erleichterung. Vielleicht muss es in deinem Fall ja auch gar nicht unbedingt der Psychologe sein oder die Psychologin, ja, die dir weiterhilft, sondern vielleicht hat sich das auch einfach bei dir so angestaut, irgendein Frust, und da wird gerade bei dir auch körperlich irgendwie sowas verstärkt, dass du dich vielleicht einfach deswegen hilflos und alleine fühlst. Also red's dir von der Seele. Am besten teste das doch erstmal mit deinen engen Freunden und tausch dich wieder aus. Ich glaube, das könnte auch schon immer ein ganz guter Weg sein.
Auf jeden Fall. Vielleicht nochmal, ganz häufig hat man ja auch vielleicht Angst, wirklich nachzufragen, weil man ja dann gar nicht weiß, was kommt dann da zurück. Mhm. Man muss ja auch dann, ne, wenn man schon wirklich dann noch ehrlich fragt, damit rechnen, dass jemand vielleicht in dem Moment wirklich da irgendwie kurz so eine kleine Büchse der Pandora öffnet und auf einmal ganz, ganz viel da rauskommt. Und so generell so für Angehörige, Freunde und Verwandte und wie auch immer so, man hat ja schnell auch das Bedürfnis, dann irgendwie was zu sagen und irgendwie einen Lösungsweg irgendwie der Person zu geben. Und so als kleiner Tipp dafür, das Allerwichtigste, indem wir uns einfach da sein und zuhören. Und das ist das Schwierigste tatsächlich, diesem Impuls dann zu widerstehen, da irgendwie jetzt was dazu zu sagen. Aber einfach zu sagen, okay, ich kann es mir kaum vorstellen, aber es ist furchtbar, so wie es anhört, es tut mir leid. Und einfach ne, so ich validiere, was du sagst, ich höre dich, ich sehe dich und du bist trotzdem ein toller Mensch. Ja, du musst dich nicht dafür schämen. Ist einfach ganz, ganz wichtig. So, ne? Und ja, und dann aber kann man natürlich dann auch im nächsten Schritt anbieten, hey, brauchst du Unterstützung, melde dich wirklich, wenn was ist, ja, und da immer mal wieder so vorsichtig nachfragen. Ich denke, das ist immer ganz, ganz wichtig, so, wenn wir alle auf uns mehr schauen, dann ist auch um uns gekümmert, ja, und das ist wichtig in solchen Zeiten.
Ich glaube auch. Also es lässt auf jeden Fall viel Hoffnung zu, dass wir wieder miteinander sprechen, dass wir uns mehr sehen, dass wir auch ein bisschen achtsamer miteinander umgehen und wirklich uns auch Zeit nehmen zuzuhören. Ich glaube, das sind ganz wichtige Erkenntnisse zu diesem Thema. Und wenn wir dann doch einfach mal ausprobieren wollen, auch mit einem Profi zu sprechen, und man kann doch einfach auch gar nichts verlieren, Samira, oder? Also es ist ja auch gar kein, also es tut niemandem weh, selbst wenn man bei der ersten Stunde feststellt, es ist vielleicht nicht nötig, kann das ja auch eine Erleichterung sein.
Absolut.
Im Zweifel würde ich immer dazu raten, sucht doch einfach mal bei Google in eurer Nähe jemanden, den ihr vom Auftritt her gut findet, oder kommt direkt zu Samira, wenn ihr ihr vertraut, einfach weil ihr sie auch schon kennt hier mit ihrer Meinung und ihrer Stimme, dann macht es doch einfach. Es ist doch nichts dabei, sich einfach auch mal dem zu stellen, was da im Hinterkopf losgeht. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr gesunde Einstellung sich selbst gegenüber, wenn man das sogar schon in Erwägung zieht. Also go, go, go for it. Alles für die innere Gesundheit, die wir dann nach außen tragen. All for the glow, sage ich immer. Am Ende kommt es einfach darauf an, wie wir damit umgehen. Und ja, vielen Dank für diese schöne Folge, für dieses inspirierende Gespräch, liebe Samira.
Danke dir.
Wenn du noch eine Sache unseren ZuhörerInnen, muss man ja jetzt sagen, mitgeben möchtest, was vielleicht eine Technik sein könnte, wie du auch teilweise mit vielleicht Hochs und Tiefs umgehst, ohne jetzt auch selber in Behandlung zu sein. Was kann man da machen? Oder was würdest du empfehlen zu tun?
Ja, sehr gute Frage. Wir tendieren ja alle dazu, erst in Momenten, wo es uns nicht gut geht oder wo wir irgendwo einen Schmerz haben oder ein Wehwehchen, auch wenn es jetzt ein psychisches ist, erst dann nach Hilfe zu schauen oder erst dann zu überlegen, was könnte mir helfen. Dann fangen wir an zu googeln und so. Das heißt, wenn du jetzt gerade in einer Position bist, wo du einen super guten Tag hast, weil die Sonne scheint und du hörst eine gute Musik und du triffst Leute und du tust irgendetwas, was dir wirklich gut tut, schreib dir das auf und merke dir das, dass das eine Strategie ist oder eine positive Ressource, die dir hilft oder die dich unterstützt, wenn es dir eben gut geht. Ne? Also ich finde es immer ganz hilfreich, so eine kleine Notiz im Handy zu haben, so mit Happy Thoughts. Dinge aufzuschreiben, die dich einfach glücklich machen oder die gute Laune bringen oder Zuversicht. Ja, und das dort zu sammeln. Ne? Und wo du aber auch zum Beispiel sammeln kannst, wenn du mal ein schönes Kompliment bekommst und dir das dann durchzulesen. Und da quasi so deine eigene positive Ressourcenliste anzufertigen. Ne? Weil gerade in Momenten, wo irgendwie so gar nichts mehr geht, wo alles zu viel ist, kommt man gar nicht mehr auf die Ideen. Ach cool, ich könnte ja mal wieder den Film gucken oder dieses Album hören oder in den Park gehen oder die und die Freundin anrufen, ne? Oder was auch immer, vielleicht, keine Ahnung, Klavier spielen oder was man auch immer so gerne tut. Und dass man das quasi vorher so als Vorbereitung für sich speichert. Weil ganz sicher, wir haben alle mal Tage, die ja trüb sind, die nicht gut sind, wo wir einfach im Bett liegen bleiben wollen. Und auch das ist in Ordnung, auch das darf man durchaus mal genießen und sich dort ausruhen. Ja, und wenn man sich selbst unterstützen möchte, wieder da rauszukommen, dann hat man da seine Backup-Liste.
Sehr schöne Idee. Also danke auch noch für diesen inspirierenden Tipp dazu. Ich würde sagen, wir sprechen ganz bald wieder über spannende Psychotalk-Themen. Es macht sehr viel Spaß.
Sehr gerne.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer total auf Feedback. Und wenn du uns unterstützen möchtest, dann geh doch direkt mal zu iTunes und schenke unserem Podcast hier eine Bewertung. Das würde uns nämlich auch wirklich helfen in der Sichtbarkeit und Wahrnehmung nach außen. Also vielen Dank schon mal vorab dafür. Wir hören uns in 14 Tagen wieder mit einem neuen spannenden Thema, wie immer. Und bis dahin bleibt gesund und munter.
Tschüss.